Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon
Lee Green, Carmen Hillebrand.
Und Thomas Knüver und hinter dem Mischpult unser wunderbarer Producer Franz Schuja. Am Anfang wieder das Housekeeping. Wir möchten uns bedanken bei all denjenigen, die uns hier positive Kritiken schreiben, die kommentieren, die sich melden. Und heute einfach mal stellvertretend Volker Magenfeld. Der hat nämlich auf unsere letzte Folge hin bei Soundcloud geschrieben. Jetzt habe ich Appetit auf Käse mit Chutney bekommen. Schöne Folge. Volker, herzlichen Dank. Geht hin und tut desgleichen. Ihr könnt uns erreichen auf Soundcloud, auf iTunes, auf vielen anderen Plattformen, im Social Web, bei Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Und
Tada! Ist jetzt auch bei Spotify.
Es gibt keinen Grund mehr, uns nicht mehr zu folgen.
Und sagt es natürlich ganz vielen Menschen weiter. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir freuen uns ganz besonders über Bewertungen, ehrlich gesagt, auf iTunes. Weil iTunes ist einfach die wichtigste Plattform. Und wenn wir da gute Bewertungen bekommen, ja, diese Sternchen, wenn ihr vielleicht noch einen schönen Kommentar schreibt, dann werden wir häufiger angezeigt und es werden noch ein paar mehr Menschen auf diese kleine Veranstaltung hier aufmerksam.
Ja, und eigentlich hatten wir ja für euch eine Weihnachtsfolge geplant, eine etwas ungewöhnlichere Weihnachtsausgabe. Und dann kam uns die Aktualität dazwischen, das Leben in Form eines veganen Burger-Patties.
Ja, ob das so wirklich neu ist, werden wir sehen.
Zumindest für Deutschland ist es neu, heißt Beyond Meat und ist in den USA durch die Decke gehypt worden. Und ja, das hieß natürlich, wir wollen uns das sofort besorgen, als wir hörten, dass die Metro das jetzt in Deutschland einführt. Lee hat sich ins Getümmel geworfen, erfolgreich gewesen?
In den USA habe ich mich ins Getümmel geworfen und es von da mitgebracht, ja. Aber da ist es relativ breit verbreitet und von daher tümmelt man da gar nicht mehr so. Es kommt dieser Tage angeblich in den ganzen Metro-Regalen an. Also wir haben einen exklusiven Preview.
Das bedeutet jetzt auch, der muss zubereitet werden. Lee, du hast es schon ziemlich häufig gegessen.
Yes,
Carmen und ich noch nicht. Deshalb werden wir uns einem Blindtest unterwerfen. Und du musst jetzt in die Küche Burger braten.
Jawohl, da wollen wir mal.
Bin gespannt. So, wir müssen jetzt weggucken, irgendwie die Liebe wohl jetzt reinkommen.
Augen zu.
Ja, total.
So, zack.
Dürfen wir die Augen jetzt aufmachen?
Nee, ihr müsst jetzt erstmal was essen. Ich gebe euch jetzt...
Mit den geschlossenen Augen?
Mit geschlossenen Augen bedeutet, du musst uns eigentlich füttern, Lee, das ist dir klar?
Ja, das ist schon okay. Warte mal ganz kurz. So, ich gebe euch jetzt einfach mal so zwei Sachen. Weil das Auge ist ja mit und so, von daher glaube ich...
Nee, das Auge isst man mit.
So, jetzt Augen auf. Ein bisschen Augen zulassen, stopp, durcheinander. Hier, Hand her auf gut Deutsch. Oder hier kam, wird gefüttert. Thomas kann sich aussuchen, ob er gefüttert wird oder nicht. Bitteschön. Okay, Mund zu. Welcome to the future of fake meat. Sie gucken beide so ein bisschen irritiert.
Ich bin mir nicht
irritiert.
Sicher, ob ich Teil dieser Zukunft sein möchte.
Sie gucken beide irritiert. Mhm. Okay, dann macht mal die Augen auf und guckt euch dieses Wunderding an. Moment, ups. Ja, bisschen.
Das sieht nach Fleisch aus.
Der Beyond Meat Burger. Ich stelle das mal, es klappert jetzt ein ganz klein bisschen auf dem Tisch. Stell das mal davor hier. Ja. Zack. Ich lebe die Technik, bitteschön.
Also ich finde, ehrlich gesagt...
Ich habe hier zum Vergleich nochmal ein echtes Rindfleisch-Patty sozusagen gebraten.
Es ist trockener als Fleisch. Mhm. Ich schmecke, beim Kauen merkt man, es ist irgendwie eine komische Konsistenz. Also es ist fast, als ob es etwas Faseriges ist. Mhm. Es schmeckt ein bisschen verbrannt.
Na gut, das ist vielleicht, obwohl...
Nee, ist nicht
verbrannt.
Ist nicht verbrannt.
Ich drehe gerade mal um. Nee, nicht verbrannt. 3 Minuten pro Seite, wie...
Und es schmeckt wie so ganz billiges Zeugs.
Ja, aber man würde, sie hat ja nicht gesagt, was das ist, wir sehen es jetzt nur und dann keine Packung. Es schmeckt schon fleischig,
Ich schmecke Gewürze. Aber stimmt, das ist irgendwas Irritierendes. Die Textur ist komisch.
Es ist ja nur Erbsenprotein. Das ist ja kein Fleisch.
Ja, es ist halt auch so eine muffige pflanzliche Note ist da auch noch mit drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade schwerst enttäuscht.
Ich glaube, es kommt drauf an, wo man herkommt. Ich glaube, wenn man tatsächlich vegan isst oder vegan essen will und Fleischalternativen sucht, aber halt irgendwie nicht irgendwie jetzt nur immer diese, wie sagt man, Grünkern-Patties oder Bohnen-Patties oder so, ist das natürlich deutlich näher dran. Aber es bleibt ein stark verarbeitetes Produkt, was eigentlich kein Naturprodukt ist, was auf Basis von Erbsenprotein ist. Natürlich, es ist Hochtechnologie hier auf dem Teller. Ne?
Was heißt denn Erbsenprotein?
Erbsenprotein, eigentlich? Genau.
Ja, ich weiß, dass Proteine
extrahierten Erbsen.
Ja, mal Aminosäuren in.
Ich kann jetzt gerade mal hier mal vorlesen, was hier explizit alles drin ist. Zap, zap. Wasser, isoliertes Erbsenprotein, Canola Oil, Coconut Oil. Dafür kommt halt dieses, damit sozusagen so fettig ist. Also das Öl.
Aber das heißt auch, dass es nicht so, dass der einfach irgendwie Erbsen reingeworfen werden, durcheinander gemischt, sondern die werden halt auch nochmal sozusagen chemisch nachbearbeitet.
Ja, muss ja extrahiert werden. Ja,
das ist das Erbsenextrakt, sozusagen extrahiertes Erbsenprotein, genau. Und dann ist da noch ein bisschen drin Bambu-Zellulose.
Das ist okay.
Bambus, das ist vielleicht dieses komische Mundgefühl, dieses fasrige. Mhm.
Dann kommen noch irgendwie, na gut, aber das sind 2% oder weniger. Ne? Und dann kommt irgendwie noch mehr Zellulose, Kartoffel, Potato Starch, Kartoffel, heißt das auch gleich, Stärke, Maltodextrin, Yeast, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, Hefe. Das sind die Gewürze, ne? Weil du da dieses Salz und ein bisschen Salz. Mhm. Und das war es auch.
Ja, Hefe wird ja oft,
ist dann gibt's Glutamat-artig. Zitrus gibt es drin, damit, also als Acid, als Säure, als, wie heißt das doch gleich?
Sie hat das aus den Staaten mitgebracht.
Genau. Und dann haben wir jetzt hier noch, dafür wird es ja so gefeiert, dass es innen drin rot ist. Ne? Also das ist ja das, weshalb alle immer sagen, der Beyond Burger sieht tatsächlich aus wie ein echtes Stück Fleisch und blutet.
Ja, aber jetzt mal ganz ernst.
Da ist halt rote Beete-Samen.
Ja, aber wer so einen Fleisch kauft, der findet auch KFC ist Gourmet-Food. Das ist rot, aber sieht halt aus wie so ein schlechtes Presswurstrot. Mm-mm. Ja, also es ist noch nicht mal so ein schönes Rot wie, es gibt ja diese mallorquinische Streichwurst Sabrosada, die hat halt ein sehr intensives Rot.
Das ist Chili-Pepper, deshalb ist die rot.
Ja klar, aber das ist so ein Alt-Rosa-Rot.
Na, das soll halt so ein Medium-Rare sein.
Ja, wenn ich so ein Medium-Rare im Restaurant kriege, dann gehe ich zurück.
Dann ist vielleicht ein bisschen zu lange gekocht. Dann hätte ich vielleicht weniger als 3 Minuten.
Du versuchst das Zeug ja gerade zu verteidigen, das ist dir klar.
Also Beyond Meat, wir müssen dann mal sagen, was das ist.
Beyond Meat, genau. Also es gibt ja sozusagen diese alternativen Proteine oder es gibt ja viele Unternehmen, die versuchen, alternative Proteine zu kreieren, die gut schmecken und die für Leute interessant sind. Einfach weil, es ist ganz klar, der aktuelle Fleischkonsum, den wir in der Welt betreiben, ist nicht nachhaltig. Wir hatten ja auch schon in der vorigen Ausgabe mal die Andrea Staudacher, die gesprochen hat über Insektenessen etc. Es gibt ein Riesenproblem in der Welt und das ist die ressourcenintensive Produktion von Fleisch und wir essen einfach viel zu viel Fleisch in dieser Welt. Ja? Wir essen irgendwie in unserer westlichen Welt 70% mehr Proteine, als wir bräuchten. Ja? Und wir müssen halt gucken, dass wir Alternativen finden, die Ressourcen schonen und die aber trotzdem den Leuten das Protein geben, den Leuten Spaß machen zu essen. Und dann gibt es halt viele Unternehmen in den USA, die sich da zum einen mit diesen pflanzenbasierten Alternativen beschäftigen, wie dieses Beyond Meat, der jetzt auch in der Metro gelauncht wurde, als zum Verkauf sozusagen in Deutschland exklusiv. Oder es gibt auch den Impossible Burger. Da sind die zwei großen Unternehmen in den USA, die auch tierischen Durchsatz haben. Die gibt es in jedem Supermarkt mittlerweile. Die gibt es, die Fastfood-Ketten benutzen die. Und dann gibt es natürlich dann diese ganze Clean Meat-Diskussion. Clean Meat ist dann In-Vitro-Meat, ne? Laborgefertigte Zellulose. Aber das ist jetzt hier wirklich laborgefertigtes Fleisch. Was wir hier haben, ist ja tatsächlich vegan.
Genau. Nochmal kurz zur Erklärung. In-Vitro bedeutet, man nimmt aus einem Rinderherz zum Beispiel, das wird oft genutzt, also die Zellen, und dann züchtet man die. Das ist quasi gezüchtetes Fleisch in der Petrischale, genau. Nur für alle, die das noch nie gehört haben.
Nennt sich auch Clean Meat, weil es halt nicht sauber ist im Sinne von, weil es kein Tierleid hat.
Oder kostete, glaube ich, umgerechnet
das gibt's ja,
ein Patty für 200 also Dollar
ist,
oder so.
Es ne? ist ja
für
noch nicht wirklich Vitro. Kommerzialisiert worden. Genau. Die Firma, die in den USA da führend ist Just. Die macht auch Just Mayo. Die hat man vielleicht schon mal gehört. Die machen so eine vegane Mayonnaise. Und die haben halt auch sehr viel Geld investiert. Und die haben jetzt angeblich genug von diesem In-Vitro-Meat, um die Kommerzialisierung zu starten. Wer weiß. Aber wie gesagt, das sind einfach, was wir hier haben, ist ein Unternehmen, und deshalb verteidige ich es vielleicht auch, was wirklich federführend ist, darin mal was zu verändern, was tatsächlich wichtig ist. Wir müssen Lösungen finden in diese Richtung.
Da hast du recht.
Ja. Und das schmeckt, also ich finde es, ich habe es viel gegessen in den USA, ich finde es schmeckt jetzt, natürlich ist es nicht Fleisch, aber es schmeckt deutlich mehr als Fleisch, wie so ein Grünkernburger.
Ja, das stimmt, aber da ist ja genau diese Frage, brauche ich denn tatsächlich Fleisch? Und ich wäre sofort bereit, auf egal ob in vitro oder Pflanzenproteine, auf etwas umzusteigen, was tatsächlich wie Fleisch schmeckt. Und wir haben jetzt einen Vergleichsburger noch dabei. Und da gibt es dann halt einfach in der Fleischaromatik halt Dinge, die bei dem Beyond Meat Burger überhaupt nicht auftauchen. Das heißt, Umami, da gibt es dann halt auch so eine im positiven Sinne leicht metallische Komponente, die ja zum Beispiel auch ein Thunfisch hat, die ich bei da überhaupt nicht sehe. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Beyond Meat Burger, da wird halt auch mit zu viel Gewürzen tatsächlich einfach auch einiges übertüncht, so wie man das halt auch in billigen Imbissbuden hat.
Aber du weißt genau, wenn jemanden das nicht sagst, also wir haben es rausgefunden, aber wir sind ja viel Esser. Aber wenn du jemand das nicht sagst, dass das kein Fleisch ist, die würden das nicht wissen.
Ich glaube,
also Leute, die, sagen wir, die auf einem bestimmten Level essen.
Ich glaube, es kommt aber auch drauf an. Ich meine, das ist jetzt, wir essen den jetzt pur. Also für unsere Hörer, ich habe die in der Pfanne kurz angebraten, nach 3 Minuten auf jeder Seite, und habe da ein bisschen Salz drauf getan. Ja? Das ist natürlich auch ein Burger isst du ja normalerweise auch noch mit was anderem drumherum, ja? Und es ist bestimmt kein Zufall, dass diese ganzen Fleischalternativen als Burger gelauncht sind und nicht als Steak. Ja? Mhm. Es gibt eine Firma in den Niederlanden, die auch in Deutschland verkauft, Vivera, die tatsächlich auch ein Steak lanciert hat. Das Ding sieht aus wie Steak, es blutet wie Steak. Die haben jetzt auch einen Burger gelauncht, kommt jetzt auch nach Deutschland relativ bald. Sind aber aktuell, sind die exklusiv in England mit ihrem Steak. Das Ding sieht aus wie ein Steak. Das Ding isst du dann auch pur. Das finde ich auch extrem mutig. Mhm. Weil so ein Burger, ne, wie Carm sagt, ich glaube, wenn du diesen Burger auf dem Brot hast, dann hast du da Mayo drauf und Ketchup und Salat und Bacon und Scheibe Käse. Gut, vielleicht kein Bacon, wenn du vegetarisch essen willst, aber ne, dann hast du nochmal eine ganz, ganz andere Angehensweise an, was du erwartest. Und dafür, glaube ich, passt es sehr gut.
Ja. Ich bin mir da nicht, also für mich ist halt eher so die umgekehrte Variante. Wenn jetzt jemand einen Blindtest machen will, so wie wir ihn gerade gemacht haben, und man ihm ein Stück von dem Beyond Meat Burger geben würde und einem klassischen, was würde er lieber mögen? Und ich glaube, in der jungen Generation, die sich mehr um Essen kümmert, ist das eine super spannende Frage, weil ich weiß die Antwort nicht. Wir haben halt auch in der jungen Generation mehr Vegetarier und Veganer. Und ganz ehrlich, auch wenn das jetzt brutal klingt, aber veganes Essen, das lecker schmeckt, das ist in meinem Leben bisher die absolute Ausnahme gewesen.
Ja, aber indisch ist vegan, asiatisch ist natürlich vegan. Das ist ganz interessant, dass du das jetzt sagst. Und da wollte ich nur kurz einwerfen. Ich war ja vor 3 Wochen in Ede-Wageningen bei einer großen alternativen Proteinkonferenz, wo es genau darum ging. Und da war eine ganz, ganz spannende Diskussion, weil ich halt auch gesagt habe, wir haben diese ganzen Sachen probiert. Das ganze Mittagessen war ein Flying-Buffet von allen Meat-Alternativen veganer Art. Und ich stand da auch nur komplett irritiert und sagte, aber wenn du noch eigentlich kein Tier essen willst, warum willst du etwas schmecken, was schmeckt wie Tier? Verstehe ich nicht. Und die Aussage von allen Experten, die da waren, ja, ich meine, das ist ganz klar, sagen sie, die Leute wollen eigentlich vegan essen, können aber nicht kochen. Weil ich gesagt habe, du kannst so tolle asiatische Gerichte kochen. Sag mal, den Indern veganes Essen schmeckt nicht, da lachen die. Ja, die. Aber es ist halt einfach so, dass ganz viele Leute nicht kochen können, überfordert sind mit der Idee, jetzt nur Gemüse zu kochen. Und genau für diese Leute ist dieses, die wollen Alternativen, die suchen Alternativen und die brauchen so einen Schritt. Das ist wie die Pina Colada zwischen Cola und Wein. Ja,
ja, aber also ich glaube, wir müssen hier nochmal einen Unterschied einführen, weil natürlich gibt es Essen, das zufällig vegan ist, weil die indische Küche wurde ja nicht erfunden, um vegan zu sein, sondern das war halt einfach historisch so entstanden. Was wir jetzt aber sehen, ist natürlich, die wenigsten Menschen wollen ständig indisch essen. Also ich könnte ständig indisch essen, geht aber auch ziemlich auf die Hüfte, muss man auch mal sagen. Und was ja jetzt so das Ziel hier eigentlich sein muss, ist ja, dass niemand auf irgendwas verzichten muss. Aber Veganer verzichten verdammt häufig auf Geschmack.
Ja, ja, aber sie essen, genau, und das dann nochmal einzuhaken, das ist schon wichtig. Und warum diese Ersatzprodukte so erfolgreich sind, besonders sind frische Veganer, die hören nicht auf, Fleisch zu essen, weil es ihnen nicht schmeckt, sondern weil sie aus ethischen Gründen das nicht mehr machen wollen. Was ich auch nachvollziehen kann, das Ethische, ne, und Massentierhaltung, ja, sind wir uns alle einig.
Welternährung, wir müssen genau. Was ändern, Kam. Wir ernähren, wir essen, wir haben im August mehr gegessen, als wir hätten essen dürfen. Also unsere Ressourcen sind verbraucht, ja. Wir können, wir müssen was ändern.
Ja, ohne Frage.
Das heißt aber nicht, dass alle Veganer Tierschützer sind. Also es gibt viele Leute, die vegan essen wollen, nicht aus der Tierschutzdiskussion, sondern aus der Nachhaltigkeitsdiskussion.
Richtig, aber letztendlich müssten wir ja alle Veganer mal werden. So, also jetzt mal in 0 oder 1.
20% Fleisch, 80% Gemüse.
Genau, und du wirst es nicht erreichen, wenn du den Leuten nicht etwas gibst, was wirklich schmeckt. Und da sehe ich ja, auch das Thema Tofu, ja, alle mal, oh, Tofu schmeckt nach nichts. Ich war in Japan unterwegs und ich kann wirklich sagen, 90% des Tofus, das wir da bekommen haben, hat nach nichts geschmeckt. Nur in einem 3-Sterne-Restaurant in Hiroshima war es lecker und das war ein 3-Sterne-Restaurant. Und ich finde es halt wirklich schwierig, dass das vegane Essen ist nur in Ausnahmefällen. Einerseits, wenn es historisch ist oder ansonsten, wenn einem mal ein Zufallstreffer gelingt, dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, boah, das schmeckt.
Ja gut, wir haben jetzt aufgemacht, einmal Fleisch, ne? Omnivoren und Vegan, das sind ja die beiden Pole. Ich selber tendiere eher zu vegetarischem Essen, das sage ich jetzt mal ohne Fleisch. Da, wenn Lebensmitteltechniker oder was unter uns sind, ja, da gibt es, wie heißt das, Ovo-Lacto-Vegetabil, so lebe ich. Das heißt, ich esse noch Eier und Käse und Milch, also Milchprodukte. Früher war mir die Diskussion, ist das dann vegetarisch? Ja, vegan ist halt alles ohne tierische Produkte, auch sogar Bienen, also Honig, Honig wird abgelehnt und so weiter. Ich finde, manche Sachen sind vegetarisch oder vegan und dann weiß man es gar nicht. Gazpacho haben wir als Beispiel genannt. Eine normale Tomatensauce, wenn ich da keine Sahne rein tue, auch. Ne? Also es gibt viele Möglichkeiten. Eine Pizza einfach mit ein bisschen Tomaten drauf, weil hast halt den Käse nicht. Ich würde nie veganen Käse essen wollen. Der ist eklig, finde ich. Alles andere an Ersatzprodukten geht teilweise, aber ich bin da kein Fan von.
Gut, wir haben also, liebe Hörer, kein Ergebnis.
Ich würde sagen, wir haben schon ergeben. Also ich bin jetzt wirklich enttäuscht, weil die PR-Maschinerie in diesem Bereich läuft ja auf vollen Touren und ich habe halt auch von vielen in den USA, im März bin ich ja mal auf so einer Konferenz da in Texas, gehört, oh, das ist total toll, das ist uns damals nicht gelungen, irgendwo Beyond Meat zu essen, weil selbst kochen während dieser Konferenz ein bisschen schwierig. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich mir mehr erwartet. Ich, finales Urteil, habe das Gefühl, da wird einfach mit ordentlichem Gewürz das gemacht, was man halt in jeder billigen Imbissbude macht, nämlich die fragwürdige Geschmacksqualität mit ordentlich Gewürze übertünchen.
Ja, wie seht ihr das denn? Sagt uns gerne eure Meinung, auch gerne alle Veganer und dass wir Fleisch essen, wir können das ab. Wir hatten ja auch schon die Diskussion über Hummertöten, also gerne.
Genau, und erhältlich ist dieser Beyond Meat Burger bei der Metro. Das heißt, ihr geht zu jemandem, der eine Metro-Karte hat und probiert es da aus. Das ist aktuell die einzige Quelle für diesen Beyond Meat Burger in Deutschland.
Und die Metro zahlt uns dafür nichts, wir müssen mal mit der Metro reden.
Mit meinem Ex-Arbeitgeber, genau.
Genau, also insofern probiert es aus. Ihr erreicht uns unter Völlerei Leberschmerz ohne das und @gmail.com oder auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter. Folgt uns und meldet euch reichlich.
jetzt müssen wir doch noch ein bisschen weihnachtlich werden. Also es schneit nicht, aber wir stellen uns das jetzt vor. Eigentlich regnet es, aber egal, es ist fast dasselbe Wasser in einem anderen Aggregatzustand.
Wann hat es denn zu Weihnachten das letzte Mal geschneit?
Weiß ich nicht, war auf Teneriffa. Letztes Jahr, ich weiß nicht.
Ach ja, ja, also müssen wir das eigentlich, könnt ihr uns auch mal sagen, müssen wir uns an solchen Daten orientieren, die alle nutzen? Weiß ich jetzt eigentlich. Aber wir wollen jetzt was Weihnachtliches machen. Was schenkt ihr so?
Ich bin ja der Selbsteinmacher etc. Von daher, bei mir kriegen immer alle selbstgemachte Lebensmittel.
Chutney wahrscheinlich.
Zum Beispiel.
Ich weiß noch nicht. Wir haben bald Wichteln in so einem Frauenkreis. Das Thema ist Kekse, Kekse, Kekse. Ich habe keine Ahnung. Bücher? Weiß ich nicht.
Vielleicht. Ja, Bücher gehen immer, wenn es nicht gerade so die 0815 Bücher sind. Ja, also so einmal die Spiegel-Bestsellerliste einkaufen, finde ich ja auch irgendwie...
Nee. Muss es besonders sein, ja.
Genau, ja, ja. Und es, aber wir wollen hier über Essen und Trinken reden. Es gibt ja durchaus einige Bücher, die diese Themen aufgreifen. Ich finde ehrlich gesagt, abgesehen aus dem, vom Sachbuch und vom Kochbuchbereich, immer noch zu wenig.
Ja.
Oder?
Ja, es gibt halt viele Krimis, die so ein bisschen, wo die Leute gerne essen, ne? Also so Donna Leon mit Kommissar Brunetti, der Camilleri mit Montalbano, der genau. Franzose.
Der Bruno Koresh von Martin Walker, genau. Also von dem Amerikaner.
Da genau. Ist, das sind so, in meinem Mind sind das so die Bücher, wo gegessen wird und wo eben aber das Essen nicht so im Vordergrund steht.
In Deutschland gibt es das auch. In 6 Bänden bisher gibt es nämlich einen Luxemburger Koch, der ermittelt, Xavier Kiefer. Xavier Kiefer. Und das wird geschrieben von Tom Hillenbrand, einem Münchner, also in München lebenden, mit journalistischer Vorbildung. Und ich würde sagen, wir funken ihn jetzt mal an und sprechen mal darüber, wie seine Bücher funktionieren und wie das so ist mit dem Essen in den Büchern.
Ja, und warum Luxemburg?
Bei uns jetzt Tom Hillenbrand, den ich seit seinem ersten Roman sehr gerne lese. Wir haben auch so eine Überschneidung unserer Arbeitsgeschichten, hatten aber nie viel miteinander zu tun. Tom, wie kommt man auf die Idee, einen Krimi überhaupt zu schreiben und dann noch über Essthemen?
Also eigentlich letztlich nicht, weil ich mir das jetzt irgendwie so strategisch überlegt habe, zwei Trendthemen, die kombiniere ich jetzt, sondern einfach aus Liebe zum Essen. Und ich hatte bei dem ersten Teil von diesen kulinarischen Krimis, das war Teufelsfrucht, da hatte ich tatsächlich eine Fernsehdokumentation gesehen über so Food Scouts, die irgendwelche obskuren Lebensmittel im Dschungel recherchieren. Und das war einfach die Grundidee. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dann muss es auch ein Koch sein, der Ermittler oder der Protagonist ist. Und der Rest hat sich irgendwie so ergeben.
Du hast ja eine journalistische Vergangenheit, sage ich jetzt einfach mal so, Wirtschaftswoche, Spiegel Online. Was war denn so dann der Impuls zu sagen, okay, ich schreibe jetzt einen Krimi?
Wie das häufig so ist, also man hat irgendwie die Idee, dass man das mal vielleicht gerne machen würde, dass man auch mal was Fiktionales schreiben möchte. Als Journalist schreibt man ja zwar viel, aber man darf sich ja leider gar nichts ausdenken. Ne? Das soll ja immer alles irgendwie faktenbasiert sein. Fürchterlich. Und da habe ich es einfach wirklich mal so nebenbei, ja, so am Wochenende habe ich das mal gemacht. Und es hat so großen Spaß gemacht, dass ich dann auch ein Jahr später gleich gekündigt habe.
Du hast jetzt gerade gesagt, man darf nichts Fiktionales schreiben. Das ist also so, dass dieser Disclaimer, alle Namen, Firmen etc. sind nicht von tatsächlichen Firmen oder Personen inspiriert. Der gilt dann auch für deine Bücher oder sind da Assoziationen erlaubt?
Also was mich immer, also es ist eine Frage, die häufig kommt, die mich immer verwundert, dass die Leute sagen, diese Figur, wer ist das Vorbild für diese Figuren? Und also vor allem bei den Personen oder Figuren, die in so einem Buch vorkommen, das ist meistens nicht so, das habe ich jetzt meinen Nachbar abgeguckt oder da habe ich jetzt irgendeinen bekannten Fernsehkoch sozusagen so 1:1 übernommen, sondern da sind ganz viele verschiedene Versatzstücke drinne und häufig weiß ich auch gar nicht, wo das genau herkommt. Aber natürlich sind da ganz viele Parallelen zum echten Leben drin, das auf jeden Fall.
Ja, du bist ja eigentlich, das ist eigentlich ein Wirtschaftskrimi, ne? Also ich habe jetzt die Bücher, die ich gelesen habe, ist eigentlich ein Wirtschaftskrimi, der in der Lebensmittelindustrie spielt. Und du hast da ja ein einheitliches Feindbild eigentlich. Dann gelesen, ne? Ein Schweizer Lebensmittelkonzern.
Ein fiktiver Schweizer Lebensmittelkonzern. Völlig fiktiver Schweizer Lebensmittelkonzern. Hm? Ja?
Mhm. Ja, bestimmt. Ja, mhm.
Genau. Und auch, glaube ich, wir müssen jetzt, glaube ich, denjenigen, die deine Bücher nicht kennen, auch mal kurz erklären, worum sie sich drehen. Also dein Ermittler, in Anführungsstrichen, ist ein Luxemburger Koch.
Ja, Xavier Kiefer, genau.
Wie kommt man jetzt als, glaube ich, in München lebender Deutscher auf die Idee, dass Luxemburg jetzt einen detektivischen Koch braucht?
Der Krimi ist natürlich schon belegt worden, ne? Also es ist nichts mehr frei, auch keine Alpentäler, alles weg. Nur Luxemburg war noch frei. Aber im Ernst, also hatte ich, wie gesagt, eher so am Anfang diese Geschichte, wo ich wusste, das ist irgendwie eine Geschichte, wo es um Essen geht und um Lebensmittelskandal geht. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht brauchst du dafür einen Koch. Und dann im dritten Schritt habe ich gemerkt, die Geschichte wird auch ein bisschen in Frankreich spielen und noch in anderen Ländern. Und du brauchst eigentlich jemanden, der sowohl frankophil als auch ein bisschen germanophil ist. Und da ist mir dann wieder eingefallen, dass das eigentlich nur in Luxemburg spielen kann. Wieder eingefallen deshalb, weil ich da mal für ein paar Monate als EU-Praktikant gewohnt habe. Und ein seltsames Praktikum, das nie für irgendwas gut war, aber es ist ja alles für irgendwas gut. Und da habe ich mich dann für Luxemburg entschieden, auch mehr so aus einer Laune raus. Und weil es eben ein ganz interessanter Schauplatz ist, weil kleine Stadt, aber natürlich durch die EU und die Finanzgeschichten und so sind da wahnsinnig viele Möglichkeiten, einen Krimi anzusiedeln. So ist das gekommen. Und irgendwie hat das gut funktioniert. Also weil es für den Deutschen natürlich auch ein bisschen einen Exotikfaktor hat.
Und es klingt ja auch sehr lecker da, ne? Also so ein Koch, also in deinen Krimis kocht der ja dann auch und isst und hat dann so sein Soul Food, auf das er zurückgreift, wenn er gerade irgendwie in der Sackgasse ist. Da braucht man dann auch eine Küche, die irgendwie lecker schmeckt den Lesern. Und wenn ich hier so lese, so irgendwie Grompere Kicherle, das klingt ja irgendwie ganz lecker und Kuddelfleck. Ich war ganz traurig, dass der im letzten Roman hier, Die bittere Schokolade, dein neuer Roman, der gerade erschienen ist, oder ein neuer Krimi, dass der da Kuddelfleck gekocht hat, also mit Kuddeln, und keiner das essen wollte. Wenn das ein echtes Restaurant gewesen, ich war ja schon fast im Auto auf dem Weg nach Luxemburg,
das, und Kuddelfleck. Da stehst du drauf?
Da stehe ich total drauf.
Das ist, ich weiß das.
Das Tolle an diesen Büchern ist ja, dass man auch zur Recherche viel essen darf oder muss oder überall hinfahren darf. Und da musst du mal auf den Großmarkt in Paris gehen, auf den Rungis. Und da gibt es ja dann so verschiedene Hallen für, weiß nicht, Gemüses, Pavillon de Légumes, Pavillon de la Marée. Und es gibt auch einen Eingeweide-Pavillon.
Da gibt es sogar mehrere. Lee und ich waren diesen Januar im Rungis, ohne Begleitung, einfach morgens hingefahren, mit einem Zug, wollte ich schon sagen, mit dem Bus. Um 2:30 waren wir, glaube ich, vor Ort. Und dann sind wir in die Fischhalle so rumgelaufen. Wir haben uns nicht getraut, in diese Eingeweide
Du hast dich nicht getraut.
Ja, die sahen alle so blutverschmiert aus.
So, ich hab Fotos. Ich kann dir Fotos schicken von, da ist dann irgendwie so ein Regal und denken wir erst so, ey, fuck, was ist das? Und da liegen die Kalbshirne, ja? Also so blutige, ganze Kalbshirne, einfach so 150 Stück nebeneinander so. Ja?
Cool. Finde ich total cool.
Schmeckt auch gut übrigens.
Einkleiden müssen in Plastik.
Nee, also es gibt ja auch dann in jedem, also für alle Hörer, wer mal Lust hat, Rungis ist der größte Großmarkt der Welt. Mhm. Der ist also der absolute Wahnsinn. Da muss man aber tatsächlich um 2:30 Uhr dann da sein. Es gibt geführte Touren, für wen man in Paris ist. geführte Touren, um da sozusagen zu besichtigen. Aber das ist meistens schon, die gehen los, wenn die richtige Aktivität da schon vorbei ist. Wir empfehlen also unseren Hörern da tatsächlich mit Bus und Taxi um 2 Uhr hinzutrecken. Und an diesen Hallen gibt es dann auch jeweils Cafés, wo man dann halt auch essen kann. Mhm. Und da sind wir leider nicht in das Kuttelcafé, aber wir schaffen dann Merguez und Pommes in einem Baguette um 5 Uhr in der Früh zum Frühstück gegessen zu kamen zu setzen.
Wir waren an der Geflügelhalle. Mhm. Da kamen auch genug Leute rein mit irgendwie blutverschmierten Kitteln und haben dann ihren Wein und Bier getrunken.
Der ist auch gut, also François Mitterrand immer hingefahren, ne? Und hat da morgens Austern gegessen.
Cool.
Weil sie da ein frisches
Ach, ich weiß wo. Ja. Das war zu teuer.
Okay, you had me at Austern. Ja. Wir machen dann mal im kommenden Jahr als Neujahrsvorsatz, wir machen mal eine Folge im Rangis.
Ja.
Tom, du hast ja gerade gesagt, du musst ja auch recherchierenderweise essen. Und bei den Luxemburger Gerichten, wie ist es denn eigentlich so? Isst man in Luxemburg noch so bodenständig? Oder ist das jetzt durch die EU auch eher so kosmopolitaner geworden?
Das ist ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall natürlich so, dass bei einem Ausländeranteil in der Stadt, also in Luxemburg Stadt von über 50%, ja, ist natürlich kulinarisch sehr viel geboten, was jetzt erstmal gar nichts mit der Luxemburger Küche zu tun hat. Und es ist natürlich auch so, dass darum sind die Luxemburger, glaube ich, auf diese Küche auch so stolz und auch auf ihre Sprache so stolz, weil das beides Dinge sind, die ganz lange Zeit hatten die so einen Touch, das ist unfein. Ja? Also die Geschäftssprache in der Öffentlichkeit war Französisch, die Amtssprache ist Französisch und auch gutes Essen wäre eher klassisches Französisches gewesen. Und das gab es sozusagen nur mal auf dem Land, auf der Hochzeit. Und das war auch in der Stadt lange so, dass es, wenn man jetzt Gromperekischelsche essen wollte oder Bohnenschlupp oder diese ganzen Sachen, das hat man gar nicht gekriegt. Ne? Das gab nur noch 1-2 Restaurants, die das gemacht haben. Aber inzwischen so mit diesem sich bewusst werden wieder der lokalen Küche und auch der eigenen Identität, der moselfränkischen Identität, ist das alles wieder stärker rausgekommen. Und in vielen Brasserien kann man jetzt zumindest 3-4 luxemburgische Gerichte auf der Karte wieder finden.
Hast du denn eine Restaurantempfehlung für unsere Hörer?
Also was ich ganz urig finde, also wenn man diese Sachen noch essen will, in der Luxemburger Unterstadt, im Unterstadtviertel Klausen, wo sich auch das fiktive Restaurant von Xavier Kiefer, das Duesiglis, befindet, da gibt's eine alte Brauerei, die ist inzwischen irgendwie zwar umgewandelt in so ein Vergnügungszentrum, aber übrig geblieben ist die Kantine, die Muselkantine. Und das ist so eine richtig urige alte Gaststätte und da kriegt man noch diese ganzen luxemburgischen Sachen und auch ungesund mit ganz viel Pommes dabei und so. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ja, da also zum Beispiel dieses, das ist auch sehr lecker, auch sehr deftig, Joutmat-Gardebohnen. Das ist so eine Art gepökelter Schweinenacken und dazu gibt's dann so Saubohnen, so diese großen grünen Bohnen in so einer Rosmarinsoße.
Wamsknöppe, wie der Münsterländer dazu sagt.
Ja, wenn der Münchner würde sagen, wenn das Ranze entspannt, ja, dann ist das Pumpe gesund.
Jedes deiner Bücher dreht sich ja um ein Essthema. Also wir hatten schon Thunfisch, wir hatten schon Olivenöl. Wonach suchst du das aus?
Ich suche letztlich danach aus, was mich interessiert, natürlich, aber auch wo wirklich eine Geschichte drin ist, die auch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die auch so ein bisschen so einen Wirtschaftsbezug hat. Also es muss sich irgendwie dahinter eine wirklich große weltweite Industrie muss dahinter stehen, wo man auch sieht, wie so ein Lebensmittel meistens, weil es sehr populär geworden ist, ist ja zum Beispiel auch bei dem Olivenöl so oder bei dem Thunfisch, wo das dann zu Verwerfungen führt und auch zu Sauereien und zu kriminellen Machenschaften. Und ich versuche mich halt von so ein paar Sachen fernzuhalten, die einfach auch schon wahnsinnig ausgenudelt sind. Also man kann bestimmt auch nochmal einen Weinkrimi schreiben oder einen Käsekrimi, aber es haben schon 5 Leute gemacht. Ne? Thunfischkrimi noch nicht so viele. Ja, deshalb.
Hast du denn da auch jetzt so den Anspruch, was dich so treibt, so als Journalist, ein bisschen die Aufklärung zu betreiben? Also ich fand jetzt beide, ich habe jetzt die bittere Schokolade gelesen und die tödlichen Oliven. Bei den Oliven kenne ich mich ja auch ein bisschen aus, weil ich ja auch in dem Business lange unterwegs war. Und das war schon extrem gut recherchiert, also extrem ins Detail. Mhm. Ja, wo ich mir wirklich gedacht habe, da kann jetzt, gibt es bestimmt ein paar Leser, die denken sich, um Himmels Willen, das war mir noch gar nicht klar. Und für die Geschichte selber wäre es ja vielleicht gar nicht nötig gewesen, so ins Detail zu gehen. Deshalb meine Frage, hast du da so ein bisschen dieses erzieherische, aufklärerische Element noch mit drin, um den Leuten so klar zu machen, was da teilweise für Scheiße am Dampfen ist in der Lebensmittelindustrie?
Also ich glaube, dass das sozusagen, also wenn man das so im Detail macht, dann ist das quasi zwangsläufig das Resultat, dass sich natürlich viele Leute dann denken, kann ich jetzt überhaupt noch so ein Supermarkt-Olivenöl aus Italien kaufen? Habe ich irgendeine Chance zu wissen, was da drin ist? Die Antwort ist natürlich nein, hast du nicht. Also so ein Prozess kommt auf jeden Fall in Gang, aber ich mache es, glaube ich, weniger so, weil ich jetzt irgendwie so einen großen moralischen Anspruch habe, sondern ich finde einfach Details interessant. Also ich finde, dass das sowas wirklich von den Details lebt und dann auch erst begreifbar wird häufig, was genau das Problem ist oder warum das ein Problem ist. Und ich glaube, ich bin einfach ein Detailfanatiker. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, oder es ist die Balance dann, man darf natürlich auch nicht zu viel nehmen. Also ich könnte natürlich noch von meinem Recherchematerial noch fünfmal so viele Details da reinschreiben. Aber dann geht es wahrscheinlich nicht mehr so glatt runter beim Lesen.
Wo kaufst du denn jetzt dein Olivenöl und deine Schokolade, nachdem du dich da so intensiv mit beschäftigt hast?
Das wird für mich ehrlich gesagt natürlich immer schwieriger. Also nach jedem Buch wird ein weiteres Lebensmittel schwieriger. Und wenn man einmal die, was ich natürlich immer tue, einmal die höherklassige oder höchstklassige Version von Olivenöl oder Schokolade oder was auch immer probiert hat, dann ist es natürlich schwierig, wieder zurückzugehen zu der Supermarktware. Ich merke aber gleichzeitig, dass ich das häufig nicht hinkriege. Also wenn man für eine Familie eine vierköpfige einkaufen muss, so neben der Arbeit und so, kennt ihr, geht es häufig nur darum, schafft man es in 20 Minuten so viel in den Wagen zu hauen, dass er voll ist. Ne? Weil, also schwierig. Also beim Olivenöl ist mein etwas italienfeindlicher, muss ich zugeben, mein momentan etwas italienfeindlicher Ansatz ist, ich kaufe einfach nur noch griechisches Olivenöl. Weil
Olivenölmafia ist ja überall.
Genau, man kann sagen, die ist überall. Und es ist natürlich auch ein bisschen rassistisch zu sagen, alles italienische Olivenöl ist jetzt irgendwie gefälscht. Oder es ist auch rassistisch zu sagen, die Griechen sind so verpeilt, die kriegen es mit dem Fälschen nicht hin. Ja, aber also meistens kaufe ich jetzt griechisches, aber ich kaufe auch keins im Supermarkt. Ich kaufe es auf dem Fiktualienmarkt. Und bei der Schokolade finde ich es fast noch schwieriger. Da habe ich also so einen Spezialversand aufgetan, der ganz tolle so Tree-to-Bar und Bean-to-Bar Tafelschokoladen verkauft. Aber da sind die Mengen von den einzelnen Sorten so klein, dass die man bis April gekauft hat, die gibt's dann bis, weiß ich nicht, Dezember nicht mehr, ja, weil die alle ist.
Was ist denn das für ein Versand?
Kannst du das mal sagen? Ja, das heißt, der heißt schokoladeluxe.de. Und da kriegt man lauter ganz tolle Edelschokoladen, auch teilweise aus, von denen ich noch nie gehört hatte. Also gibt es dann, weiß nicht, irgendwie einen Irren, der hat eine winzige Plantage auf Granada und also auf Hawaii gibt es noch einen und so. Und kommen dann diese Tafeln. Und da ist wirklich ganz tolles Zeug dabei. Auch diese ganzen Sachen, die haben auch so einen tollen Filter. Also kann man sagen, ich möchte bitte nur Bitterschokolade mit Pistazien drinne, die schon mindestens einmal prämiert worden ist. Und dann sucht er einem die raus. Ja? Und da gibt es dann natürlich nur zwei oder eine und die ist dann ausverkauft. Aber man merkt, wenn man diese Sachen auch mal gegessen hat, was man sich da sonst für einen Scheiß so teilweise reinzieht. Kann man echt nicht anders sagen.
Dann ist das doch jetzt hier der perfekte Tipp für unsere Hörer. Leute, kauft euch das neue Buch Bittere Schokolade von Tim Hillenbrand. Und dann
Tom Hillenbrand.
Tom, habe ich gesagt? Tim, Entschuldigung. Nein, Tom Hillenbrand.
Ja, ich würde meistens den Nachnamen kauft falsch ausgesprochen, aber ist okay.
Das kenne ich auch. Kauft euch das Buch Bittere Schokolade und bei chocoladelux.de könnt ihr dann dazu noch die Tafel Schokolade kaufen. Das macht ein perfektes Geschenk. Und damit wir wissen, was wir kaufen, liest du, Tom, und noch mal kurz was vor, richtig?
Genau, aber wir sagen auch noch mal kurz dazu, die Links dazu findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes. Genau, ja, Tom, einen kleinen Ausschnitt aus deinem neuen Buch Bittere Schokolade.
Alles klar. Xavier Kiefer stand hinter der Theke des Dösiglis und war dabei, eine Flasche Rivana zu entkorken. Nicht zu ihrem ersten Mal an diesem Abend musste er gähnen. Gestern war es spät geworden. Erst um 2:30 hatte er das Restaurant zugesperrt. Hoffentlich kam er heute früher ins Bett. Er goss Rivana in ein Glas und stellte die Flasche in einen Kübel. Beides schob er dem an der Theke sitzenden Pekka Vatanen hin. Sein Freund und Stammgast murmelte ein Wort des Dankes und trank. Mit einem genüsslichen Schmatzer stellte er das Glas wieder hin. »Na, der ist gut«, sagte Vatanen. »Ist der gleiche wie gestern«, erwiderte Kiefer. Sein finnischer Freund saß fast jeden Abend an diesem Platz und trank ein Fläschchen. Er bestellte stets Rivana, am liebsten Coteau de Remisch. Vatanens Trinkgewohnheiten waren derart berechenbar, dass Kiefer bei seinem Moselwinzer jedes Jahr 60 Kisten dieses Weins blind ordern konnte. Der schlaksige EU-Beamte trank ihn ganz sicher weg.
»Er ist immer gut«, sagte Vatanen.
Vielen Dank.
Dankeschön, jetzt hat gestoßt.
Den Rest der müsst ihr dann schon selbst nachlesen. Tom, vielen Dank. Weißt du denn schon, worüber dein nächstes Buch sich drehen wird?
Künstliche Intelligenz.
Da muss man natürlich auch sagen, Tom schreibt auch noch fantastische Science-Fiction-Bücher, zum Beispiel Drohnenland.
Genau, und jetzt,
dann geht's jetzt wieder.
Ich mache das sozusagen immer wechselseitig, weil ich auch gemerkt habe, wenn man so eine Serie schreibt, das sind ja natürlich Figuren, die einem ans Herz wachsen, aber die gleichzeitig auch manchmal ein bisschen nerven können. Ne? Es hat immer so ein bisschen was von einem Asterix und Obelix-Comic. So, alle kommen wieder vor und machen auch Sachen, die natürlich teilweise ein bisschen berechenbar sind, teilweise auch nicht. Und ich muss denen immer so ein bisschen Urlaub geben. Also sonst nerven die mich und dann ist die Gefahr einfach groß, dass ich zu viele der Nebenfiguren umbringe. Und ja.
Oder ich kann mir vorstellen, dass die Recherche kilotechnisch auf den Hüften auch.
Das mit der Schokolade war heavy, weil ich habe bei diesem Schokoladenversand dann irgendwie so ein Paket mit 60 Tafeln bestellt. Und die habe ich auch alle.
Aber du hast Familie.
Ja, ich habe die kriegen da nichts von. Die habe ich alle allein gegessen. Die habe ich ins Büro bestellt, bin ja nicht blöd. Und dann habe ich mir da quasi jeden Tag beim Schreiben eine halbe bis eine Tafel reingezogen.
Das nenne ich Einsatz.
Ja, und ich frage mich gerade, ich habe die Rechnung noch irgendwo, könnte ich das nicht von der Steuer absetzen? Eigentlich schon, ne? Das ist ja, also wenn.
Aber
das
schon, klar.
Ich halte das für sehr wahrscheinlich.
In Luxemburg. Ja.
Aber insofern solltest du ja eigentlich der Hausautor unseres Podcasts werden, weil Völlerei und Leberschmerz, das passt da ja super zu deinen Schreibumgebungen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, es gibt auch eine ganz klar auf der Waage nachvollziehbare, sag ich mal, Wellenbewegung. Beim Science-Fiction-Krimi setzt man nicht so an, aber beim kulinarischen Krimi, das sind immer schon so 4-5 Kilo. Aber bisher geht's noch, dass sie wieder runtergehen. Ja,
dann freuen wir uns auf deinen nächsten Xavier Kiefer-Krimi, der sich wahrscheinlich um Mineralwasser drehen
und
wird.
Und genau, um Diäten.
Oder um Fastenkuren.
Diäten, genau.
Mhm. Ja, das klingt spannend.
Ja, das ist mitreißend. Tom, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Zeit gewidmet hast. Wir wünschen dir viel Erfolg mit deinem
Dankeschön.
Buch und sagen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Danke, ja. Euch auch.
Tschüss.
Servus.
Danke.
Tschüss. Tschüss. So, Kinders, jetzt aber auch mal Weihnachten und Jahresende, oder? Haben wir genug getan.
Finde ich auch. Nacht. Seid ihr, also im Moment fresse ich noch nicht so viel, obwohl vor uns liegt ja was.
Ja, ich habe euch was mitgebracht. Mhm. Was glaubt ihr, was es ist? Schwer zu erraten.
Es ist Stollen, aber es ist ein anderer Stollen als normal. Ich kenne ja so Stollen mit so einem Blub Marzipan in der Mitte. Dieser Stollen hier hat irgendwie, sieht mehr so aus wie so eine Art Marmorkuchen, hat so einen marmorierten Effekt, da sind irgendwelche Nüsse mit reingeswirlt, wie man so schön neudeutsch sagt.
Nee, das ist Englisch, das ist nicht neues Deutsch.
Und ja, er riecht auch anders, er riecht irgendwie, nach was riecht der Kamm? Der riecht irgendwie, muss jetzt doch...
Rosinen.
Ja, alkoholisch. Ich rieche Alkohol. Oder ganz starkes Rum-Aroma. Oder irgendwie so ein Alkohol-Aroma.
Genau, es ist Whisky, darf ich euch sagen. Und ich
kam und das hast du nicht gerochen.
Also.
wird halt auch nicht jetzt, jünger, die Frau Hildebrand.
Super, ne? Und jetzt müsste ich am besten noch sagen, wo der herkommt. Südhang. Bourbonfass, 3 Jahre mindestens. Ja.
Das ist ein Stollen, den ich im vergangenen Jahr entdeckt habe, durch einen Artikel in einer Zeitung. Und der kommt aus dem tiefen Sauerland. Und da gibt es den Bäcker Liese. Und der hat immer Dresdner Christstollen gemacht, bis es diese Herkunftsbezeichnung der EU gab und er es nicht mehr Dresdner nennen durfte.
Was ja eigentlich gut ist. Eigentlich sind ja die Herkunftsbezeichnungen was Gutes, wollen wir jetzt nochmal ganz klar sagen. Ne? Genau. Gerade nach dem Olivenöl-Diskussion.
Er ist recht bei dem, was rausgekommen ist. Aber probiert doch einfach mal.
Also, was ich noch gut finde, muss ich sagen, normalerweise ist Stollen immer ganz dick mit Puderzucker bedeckt. Das hasse ich wie die Pest. Ich mag das nicht. Es ist mir immer zu süß. Und ich probiere jetzt auch nochmal.
Aber hier Mandeln rum. Super. Mandeln und dann so ein bisschen Zucker. Ja. Und das sieht auch irgendwie dunkler aus. Also, es ist nicht so ein schneeweißer. Ist ein bisschen, sieht auch ein bisschen luftiger aus als der klassische.
Hm. Fast so vollkornig, ne?
Ja, hat so ein bisschen was. Total viel Rosinen
drin. Aber
wirklich
sehr, sehr viel Alkohol.
Mhm.
Finde ich gut. Also für den Leberschmerz ist schon mal gesorgt.
Heißt Thousand Mountain Whisky, den kannte ich jetzt vorher nicht. Mhm. Und das Besondere an diesem Herrn Liese ist einfach, dass er sich überlegt hat, was macht denn so ein Stollen aus und warum ist der Stollen so, wie er eigentlich ist? Und stieß dann natürlich auf alte Zubereitungsformen, hat Leute gefragt, was mögt ihr an Stollen, was mögt ihr nicht. Und ganz viele Leute zum Beispiel mögen diese Stücke Orangeat nicht, die ja auch wirklich eigentlich nur nach süß schmecken. Dazu kam das Thema Marzipan, weil ganz häufig bei den Stollen, die man ja kauft, ist da so ein Marzipanblock in der Mitte.
Ja, es ist halt kein gutes Marzipan meistens, das ist das Problem. Ne? Mhm.
Vor allem aber, er gehört in einen Stollen zwar Marzipan rein, aber in den Teig, sodass er verrührt wird. Das aber ist natürlich ein wesentlich höherer Aufwand, macht heute keiner mehr. Und deshalb verkauft er jetzt eben Stollen nach alter Art und hat über die Jahre hinweg angefangen, das zu variieren. Also ich glaube, er hat jetzt irgendwie so mindestens ein Dutzend verschiedene Stollen. Die sind preislich im High-End-Bereich, muss man ganz klar sagen.
Schmeckt aber auch sehr High-End, also das ist sehr, sehr lecker. Ja.
Ja, also er hat so ein Edelding mit Goldpuder bestäubt und jede Menge Gewürzen.
Ist nicht aus Düsseldorf, ne?
Nee, er kommt tatsächlich aus einem winzigen Örtchen im Sauerland. Wir müssen da nächstes Jahr mal, glaube ich, vorbeifahren. Das ist aber wirklich, da ist, glaube ich, nichts anderes außer einer Bäckerei und 3,5 Häuser. Und das Lustigste bei ihm ist, er hat den Stollen. Mhm. Die Stollen wurden früher aufbewahrt im Schlafzimmer, weil da war es kalt und feucht.
Mhm. Auf dem Schrank.
Genau. Und wo ist auch noch kalt und feucht? Im Bergwerksstollen. Und im Sauerland gibt es davon ja noch den einen oder anderen. Es gibt vor allem so einen Museumsstollen. Und deshalb gibt es einen Stollen, den er tatsächlich Anfang Oktober in den Stollen einlagert.
So richtig traditionell gereift.
Genau. Der ist auch sehr saftig, muss man sagen. Ist total super. Und genauso hat er aber jetzt eben Eierlikörstollen und macht jetzt karibische Stollen mit rum. Das Ganze ist kein günstiges Vergnügen, aber es gibt einen Online-Shop, der stollenspezialist.de. Und da kann ich nur sagen, das ist für mich ein Hammer.
Der Whisky, da warst du wahrscheinlich jetzt nicht genau drüber, ne?
Nee, leider nicht.
Thousand Island, sagt mir auch nichts.
Mountains. Thousand Island war wieder was anderes.
Das stimmt, das war
Dressing.
Das war Dressing, das war dasselbe.
Nee, aber sehr lecker. Also wirklich großartig. Ich finde auch so schöne Stücke Nüsse drin. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch dann diese Stückchen von den Nüssen. Es sind schöne Rosinen drin. Nee, das ist wirklich auch eine sehr schön balancierte, ausbalancierte Komposition. Finde ich gut. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch mal so ein Stollen. Mhm. Häufig ist es ja auch so, dass so Stollen zum Beispiel dann was ist, wo dann irgendwie, machen wir mal so ein bisschen Gender-Klischees, ne? Wo dann vielleicht irgendwie die Jungs das nicht so spannend finden mit dem Stollen, weil es einfach zu süß ist. Viele Leute mögen ja zu süß nicht. Das ist aber, glaube ich, so ein All-Gender-Stollen. Mit dem können sich, glaube ich, alle Leute anfreunden, die süß mögen und auch die Leute, die vielleicht nicht so süß mögen.
Ich zum Beispiel, ich habe als Kind, ich war unterernährt, das glaubt man jetzt gar nicht mehr. Zumindest hat das der Kinderarzt behauptet.
Ich dachte, wir dürfen jetzt dazu nichts sagen, ne?
Und auf jeden Fall hat meine Mutter gesagt, ja, die isst doch nur Kekse, die will nur Kekse haben. Geben Sie ihr Kekse. Also durfte ich vom Arzt aus Kekse essen als Kind. Und habe sehr viel süß gegessen. Und jetzt mag ich das nicht mehr. Und jetzt muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Stollen-Fan. Überhaupt nicht. Als Thomas das vorgeschlagen hat, habe ich gedacht, oh Gott. Aber der ist echt gut. Weil ich bin ein totaler Orangat-Hasser. Mag ich nicht. Wenn ich selbst Stollen, habe ich mal gemacht in der Kochschule. Haben wir mal Stollen gebacken. Da habe ich den nur mit Quark gemacht, ohne Rosinen. Und da war auch überhaupt kein Puderzucker drauf. Fand ich viel besser.
Mhm. Also er hat auch welche mit Puderzucker drauf. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde den super. Link findet ihr in den Shownotes. Mhm. Aber wo wir jetzt so gerade gemütlich beim Stollen beisammensitzen, in der letzten Folge von Völlerei und Leberschmerz in diesem Jahr. Naja gut, so viele gibt es ja auch noch nicht. Wir haben ja dieses Jahr erst angefangen. Mhm. Was waren so euer Esstrink-Höhepunkt des Jahres?
Auf jeden Fall der Trip mit Lee im Januar nach Paris. Und in dem Jahr ist ja auch, oder ist in der Zeit, als wir da waren, ist Paul Bocuse gestorben.
Der Twitter-Tweet erreichtete uns, bin schon betrunken hier, erreichtete uns im Zug.
Mhm. Lustigerweise hatte vorher Lee vorgeschlagen, wir hatten ein Apartment, und hatte dann gesagt, ist ein bisschen teuer, vielleicht so 8 Tage, also war nicht eine Woche, 8 Tage Paris, sollen wir nicht kochen selber und irgendwie einfach ein Kochbuch mitnehmen, wo wir sonst nicht draus kochen. Und sie hatte dann vorgeschlagen, Paul Bocuse. Und das war wirklich so eine Schicksalsfügung. Verdammt, dann hatten wir dieses schwere Buch. Sie hatte gar nicht das leichte, was ich habe. hatte sie dabei. Und dann sind wir tatsächlich am nächsten Tag auf dem Markt, als wir angekommen sind. Und hatten überlegt, was kochen wir überhaupt aus diesem Kochbuch, auch zu Ehren von Paul Bocuse. Und dann haben wir Aile de Reh, also Rochenflügel, gekauft und haben das pochiert und in brauner Butter mit Petersilie und Kapern. Und das war lecker.
Ja, wir haben ja dieses Jahr ein paar große Köche verloren. Ich glaube, so wird uns 2018 in Erinnerung bleiben. Ne? Ich glaube auch viele, also zwischen Bocuse natürlich und Rochon, aber auch Bourdin, der jetzt vielleicht nicht so der ist halt, glaube ich, eher in der Kommunikation des Essens sein Mark hinterlässt. Jetzt vielleicht weniger als derjenige, der irgendeine Küche revolutioniert hat, aber ich glaube, er hat gerade Küche zu demystifizieren, dazu hat er sehr viel beigetragen und da wird er, glaube ich, schmerzlich vermisst.
Ja, Anthony Bourdain, No Reservations zum Beispiel, ja. Teilweise auf Netflix, ihr könnt auch nämlich viele auf YouTube gucken, also der reist rum und isst und trifft sich mit Köchen. Und sein Credo war immer, man kann nicht genug Schweinefleisch essen.
Ich habe ihn tatsächlich vor 2 Jahren auf der South by Southwest, auf der Digitalkonferenz in Austin gesehen und habe zumindest mal ein Selfie machen können. Und ich fand bei Anthony Bourdain eine Geschichte, beziehungsweise eine Regel, die er hatte, die fand ich sehr, sehr, sehr gut. Er sagte immer, wenn jemand Geschäfte mit mir machen will, dann gehe ich mit ihm mittags essen. Und wenn er dann kein vernünftiges Trinkgeld gibt, dann ist das Geschäft gestorben, weil ich habe, denn wer kein vernünftiges Trinkgeld gibt, der behandelt das Personal nicht gut und dann ist er ein Arschloch und mit Arschlöchern mache ich keine Geschäfte. Das hat ehrlich gesagt auch meinen persönlichen Trinkgeldausstoß nochmal ein bisschen erhöht.
Sehr sympathisch. Ja, dann ist ja Joël Robuchon noch gestorben. Ich liebe ja die französische Küche und ich hatte dann einen anderen Podcast gehört von France Inter, das ist ein französischer Radiosender, On va déguster. Und da hatten sie das Rezept für seinen Kartoffelbrei, für seinen Kartoffelschnee dann auch nochmal gesagt.
Ah ja, das war der mit dem
Pfund
Butter.
Ein Pfund. genau, auf 1 Kilo Kartoffeln kommen 250 Gramm Butter. Und zwar ein ganzes Stück halt. Ne? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das Kochbuch brauche ich. Und jetzt habe ich es natürlich auch.
Wenn dein Kinderarzt das wüsste, Carmen.
Tja. Das ist auch eine echte Empfehlung. Joël Robuchon ist in Deutschland, glaube ich, jetzt abgesehen von den wirklich Vielessern, nicht ganz so bekannt. Aber es gibt mehrere Ateliers von ihm. Das sind Restaurants, die immer so eine Theke haben, so eingerichtet sind, wie es in den 90er Jahren modern war. Und dort kann man vor allem mittags für einen sehr fairen Kurs unglaublich gut essen. Überall gibt es natürlich sein legendäres Kartoffelpü. Und das ist tatsächlich ein komplett anderes Kartoffelpüree als das, was man in anderen Restaurants bekommt. Das ist wirklich so eine Mischung aus Kartoffelsuppe und Püree.
Ja, und wichtig ist tatsächlich, ich habe immer die Butter zuerst in Kartoffelpüree reingetan und dann die Milch, damit es besser schmilzt sicherlich. Aber es wird ausdrücklich gesagt, man sollte die in kleine Stücke, also kalte Butter nehmen und dann warme Milch. Und in diesem France Inter, en va déguster, hieß es dann auch nochmal, 40 Minuten braucht man für das Kartoffelpüree. Ich habe schon nicht nachgekocht.
Bei uns gibt es jetzt zu Weihnachten immer Truthahn mit Kartoffelpüree. Dann das Rezept kann ich ja dann dieses Jahr mal ausprobieren. Ja. Das wird...
Da muss man jetzt auf Lies amerikanische Wurzeln hinweisen. Und ihr esst immer Truthahn zu allen Festivitäten?
Nein, das ist unsere Weihnachtstradition. Also wir haben am 24. gibt es bei uns, ich komme aus dem Sudetenland, mütterlicherseits. Also, und meine Urgroßeltern hatten eine Fischfabrik, die erste Fabrik, die nicht am Meer war, Fischkonservenfabrik. Und von daher gibt es bei uns am 24. einen Fischsalat, einen Heringssalat. Und am 25. gibt es einen amerikanisch Truthahn mit allem Brimbrumbrum. Und den gibt es immer zu Weihnachten plus zur Hochzeit meiner Eltern. Und wir zählen den durch. Er heißt immer Henry. Das heißt, wir sind jetzt am Henry für den 45. dieses Jahr.
Okay.
Bekommt man Truthahn in Deutschland eigentlich so einfach?
Ja, es ist allerdings teilweise ein bisschen herausfordernd. Also... Letztes Jahr kam, erinnert sich vielleicht, bin ich panisch am 23. durch Düsseldorf gerannt, weil ich ein 7 Kilo Truthahn bestellt hatte und ein 14 Kilo Truthahn bekam. Weil man dann natürlich eben, weil Truthahn jetzt nicht das Commodity-Meat ist, dann das irgendwie nicht wirklich timen konnte. Von daher, eines meiner Highlights ist, und vielen Dank an dieser Stelle an Stefan Schmilewski von Steph's Table, der nämlich dann am 1. Januar mich empfing in seiner Wohnung, damit ich die eine Hälfte dann nämlich vakuumieren konnte und die ließ diesen Gefrierschrank und die essen wir dann dieses Jahr.
Das ist schön, ein Jahr vorab schon mal das Weihnachtsessen parat zu haben.
Genau. Aber bei uns gibt es immer Wildschwein, bei meinen Eltern eigentlich. Also Weihnachten gibt es Wildschwein und das mache ich auch gerne, muss ich sagen. So ein schönes Stück, was lange geschmort ist mit einer leicht süßlichen Soße.
Also ich habe ja mit Weihnachten immer so ein Problem mit diesem Ach, dann Heiligabend machen wir es einfach. Also zum Beispiel Fondue gibt es in unserer Familie leider fast immer an Heiligabend und ich hasse das. Weil das ist halt einfach Fleisch, das du dann in eine Brühe wirfst. Im besseren Fall, es gibt auch Leute, die es einfach dann nur in Öl machen. Und dazu dann eine Industriesoße, weil die wenigsten Leute machen ihre Soßen selber. Und sorry, das ist für mich so ein langweiliges Essen an einem Tag, der ja eigentlich irgendwie was Besonderes sein sollte, wenn einem Weihnachten was bedeutet, was bei mir sicherlich auch eher weniger der Fall ist. Aber ich meine, dieses, da soll die Hausfrau sich mal ausruhen. Ja, dann lass dir doch an einem anderen Tag ausruhen und dann lieber...
Du könntest ja auch einfach selber kochen, Thomas. Ne?
Niemand kann wollen, dass ich koche. Diesen Satz sage ich ja eigentlich in jeder Völlerei- und Leberschmerzfolge mindestens einmal und dabei bleibt es auch. Ach ja, ja, schön war dieses Jahr. Mhm. Fürs nächste Jahr haben wir viele Dinge geplant, die wir selbst noch nicht kennen.
Ja, wir wissen eins schon, Lee und ich fahren, ja, wir waren jetzt letztes Jahr in Paris, davor in Marrakesch, also es geht immer um Food und diesmal wird es Tel Aviv.
Genau, und wir werden euch da ganz leckere Eindrücke mitbringen aus Tel Aviv und Jerusalem.
Und wir wissen auch schon, worum sich die erste Folge im neuen Jahr drehen wird. Um meinen persönlichen kulinarischen Höhepunkt. Das klingt jetzt fürchterlich egoman, oder? Noch egomaner als sonst.
Du musst es erst mal sagen.
Ja, nämlich um Japan. In unserer nächsten Ausgabe nehmen wir euch mit auf meine Japan-Reise. Schon wieder so egoman, aber wir werden tolle Interviews haben, nämlich mit unter anderem Tim Raue, mit Christian Bau, zwei der absolut besten Köche Deutschlands. Und wir haben ein Gespräch mit einem Koch, der in Tokio sitzt, bei dem ich behaupte, der wird vielleicht nicht schon im Jahr 2019, aber nicht sehr viel länger einer der meistgefeiertsten Köche der Welt werden.
Ein deutscher Koch.
Ein deutscher Koch, der kommt aus Magdeburg und mehr verraten wir nicht.
Genau. Und somit wünschen wir euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Mhm. Lasst es euch schmecken.
Genau. Und einen guten Rutsch.
Und same procedure as every year.
Right? Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz@gmail.com.